Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Heute schon wieder mit einem sehr spannenden Gast hier in unserem Studio in Stuttgart. Wir werden uns ein bisschen über das Thema Privatbanken unterhalten. Wir freuen uns zunächst mal ganz arg, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht es los. Herzlich willkommen, Lutz Welge, heute hier bei uns zu Besuch. Wir werden uns ein bisschen über das Thema Privatbanken unterhalten. Lutz hat sich keine Kosten und Mühen gespart, ist Sechster von Frankfurt, heute hergekommen, wo mit einem gehörigen Sicherheitsabstand von gefühlt 2 Meter, Lutz, so etwa, stimmt
ja,
das?
Ungefähr.
Lutz treibt normalerweise seine Kenntnisse aus in die Privatbank Julius Bär. Und wir haben uns ein paar Mal unterhalten und haben festgestellt, das ist einfach extrem spannend, die Welt jetzt, sagen wir mal, ein bisschen zu besprechen, aus der gegenwärtigen Lage, was ist denn draußen passiert und vor allem auch ein bisschen zu verstehen, was ist denn überhaupt eine Privatbank, was können wir damit anfangen und so weiter und so fort. Dafür haben wir 9 Minuten 59 Sekunden uns Zeit genommen, wenn ihr uns kennt, dann wissen wir, dass wir das auch auf jeden Fall versuchen werden. Aber mal gucken erstmal in das Gespräch rein. Lutz, erzähl doch mal ein bisschen davon, wer bist du und wo kommst du her und wie stellen wir uns das vor, was du so machst jeden Tag?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier zu sein und über das Thema zu sprechen, Resilienz an den Kapitalmärkten und vieles andere auch. Ja, ich bin jetzt 15 Jahre verantwortlich bei Julius Bär für die Vermögensverwaltung und damit auch für die Anlageentscheidungen in Deutschland und die eben auch an unsere Kunden zu transportieren und mit ihnen die Kapitalmarkteinschätzung zu besprechen. Und das ist das, was ich mit meinem Team mache, nämlich dass wir die Entscheidungen treffen, wie das Geld unserer Kunden angelegt wird im liquiden Bereich, ob man jetzt mehr Aktien kaufen sollte oder auch mal nicht, je nachdem, wie das Kapitalmarktumfeld ist. Und das sind ja momentan sehr herausfordernde Zeiten, weil wir so viele Unsicherheiten haben, wie lange nicht. Ja, das ist klar, man sagt ja jedes Jahr, dass es schwierig wird, aber
das würde jeder behaupten.
Aber das ist so in den letzten 20 Jahren schon so zu sehen, dass gerade die politische Unsicherheit immer höher wird. Jetzt auch hier kulminierend in der US-Wahl mit Trump-Biden.
Ja, das ist spannend, aber das hat einen extrem großen Einfluss. Wird die Nervosität bei euren Kunden dann höher, wenn sowas passiert? Merkt ihr das?
Ja, also in der Vergangenheit haben wir das schon gemerkt, dass eben solche gerade politischen Einflüsse einen hohen Einfluss auf die Kunden auch hatten in den Anlageentscheidungen oder auch in den Anfragen, die sie an uns hatten.
Ah ja.
Ja, dass sie da eben besorgt waren, dass es dann auch immer deutlicher nach unten gehen könnte oder dass die Verwerfungen lange dauern würden. Das hat sich aber, ich beschreibe das als Lerneffekt, in den letzten Jahren doch geändert. Weil man gesehen hat, dass solche politischen Verwerfungen meist auch Chancen an den Kapitalmärkten sind. Wenn man da mal zurückschaut auf die Wahl vor 4 Jahren, als Trump gewählt wurde, gingen in der Nacht die Märkte nach unten. Und dann hatten wir aber eine sehr, sehr gute anschließende Börsenphase. Auch beim Brexit war das so. Die initiale Reaktion war sehr negativ. Dann ging es stark hoch. Und da mit den Kunden als Sparringspartner gemeinsam zu erarbeiten, dass es meist nicht ratsam ist, dann in solche Abwärtsbewegungen rein zu verkaufen, sondern das eher als Chance zu sehen, um dann vielleicht auch Aktien, die ich schon lange haben möchte, die es dann billiger gibt, aufzustocken. Das ist der Lerneffekt in den letzten Jahren gewesen. Und man muss schon sagen, dadurch, dass die Krisen eben häufiger geworden sind, als in der Finanztheorie absehbar, ja, dass wir immer wieder jetzt Krisen hatten in den letzten Jahren, das hat die Kunden ruhiger gemacht, weil sie eben wissen, wie man damit umgehen sollte im Endeffekt, was die Kapitalanlage angeht.
Oder weil die einen Teil ihrer Vermögen bei Privatbanken platziert haben, weil das, was du jetzt gerade eben sagst, also ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen an der Punkt ein bisschen ausholen, vielleicht mal unsere Zuschauer mal so in ganz kurzer Züge erklären, was ist denn überhaupt eine Privatbank? Weil wenn irgendjemand von euch da draußen jetzt ein Konto bei was weiß ich, eine Sparkasse oder irgendeine andere Bank hat, ich glaube, da werden wir so eine Beratung oder so ein Gespräch wahrscheinlich selten gehört haben. Was ist denn, also warum überhaupt Privatbank? Was für Menschen kommen denn zu euch? Was ist es? Lass uns das mal kurz mal drauf einigen, was das ist.
Ja gut,
oder was sein sollte im Idealfall.
Allgemeingültige Definition für eine Privatbank, die gibt es im Endeffekt gar nicht so richtig. Ja, früher war eine Privatbank so die klassische Couleur, dass da eine private Haftung dahinter stand.
Ah, okay.
Ja, also dass jemand als Bankier gesamtschuldnerisch dann gehaftet hat für die Taten, die er da hatte oder die Auswirkungen daraus. Heutzutage ist eine Privatbank, dass man sich eben auf möglichst ein Geschäftsfeld konzentriert, nämlich die in Anführungszeichen Privatkunden. Ja, mhm. Bei uns ist das ein bisschen anders. Die meisten unserer Kunden sind eben Unternehmer, aber wir betreuen sie als Privatperson. Meistens steht ein Unternehmen dahinter, das unsere Kunden teilweise oder ganz verkauft haben.
Ah, ja.
Das ist der überwiegende Teil unserer Klientel. Und ja, ich möchte die Abgrenzung so machen, du hattest es angesprochen, im Vergleich zu Sparkassen, die haben einen öffentlichen Träger oder einen Staatsträger, wie man das jetzt auch bei einigen Banken nach den Krisen der letzten Jahre gesehen hat, durch Staatsbeteiligung, das haben wir nicht. Also wir haben private Anteilseigner, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. So ist die Abgrenzung und wir haben nur ein Geschäftsfeld, nämlich das ist die private Vermögensanlage für unsere Kunden. Wir haben also nicht wie andere integrierte Großbanken mehrere Geschäftsfelder, wie das Firmenkundengeschäft oder das Investmentbanking, das gibt es bei uns nicht.
Okay.
Sondern wir können uns eben dadurch auf unsere Stärke fokussieren und das sind Lösungen für unsere Kunden zu entwerfen in der Geldanlage.
Okay. Ich habe das jetzt ein bisschen vorher recherchiert. Ich habe ja gesehen, dass unter diese Unternehmen, die weltweit sich mit Vermögensverwaltung schlagen, die drei größten Europäer, die kommen allesamt aus der Schweiz, so wie auch wie euer Haus. Und ihr seid, glaube ich, sowas wie auf der 11. Platz weltweit. Das ist ein Riesenhaus mit 7.000 Kollegen oder so ähnlich. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Wie viele von denen hast du schon kennengelernt?
Ja, ich bin schon lange da, aber als ich angefangen habe vor 15 Jahren, da waren wir noch knapp unter 2.000 Mitarbeiter weltweit. Oh. Also die Bank ist sehr, sehr stark gewachsen, auch in den Vermögenswerten, die du gerade beschrieben hast. Ja, und gemeinhin wird ja gesagt, die Schweizer haben das Private Banking erfunden. Das ist Ausdruck dieser Rangliste, die du beschrieben hast, wobei oben eben die großen Institute sind, die ganz großen zwei Schweizer Banken. Für einen habe ich selber auch mal gearbeitet in der Vergangenheit. Also ich bin eigentlich urdeutsch, habe bisher nur für Schweizer Banken gearbeitet in meiner Laufbahn, für eine große Schweizer Bank und jetzt eben für Julius Baer. Und was mir dort eben besonders gut gefällt, ist, dass wir weltweite Research-Möglichkeiten haben, aber gleichzeitig eine sehr hohe lokale Entscheidungsfähigkeit. Ja, und eben auch noch die Wendigkeit, weil wir nicht ganz so groß sind wie vielleicht andere, unsere Entscheidungen dann auch hier umzusetzen und zügig umzusetzen. Das ist eben wichtig in so einem Kapitalmarktumfeld, was sehr, sehr stark von Veränderungen auch geprägt ist.
Ja. Ich habe ja gelesen, dass ihr seid in so etwa 28 Ländern unterwegs. Also wenn ich das in Betracht sehe, so 7.000 Kollegen, dann ist es ja schon für eine relativ, ja gut, also nicht kleine Bank, aber sagen wir so groß, hat ihr auch nicht, aber in 30 Ländern unterwegs zu sein, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und dann dabei auch nochmal geschwind die Augen auf, war das 400 Milliarden Dollar zu verwalten, das ist eine Hausnummer.
Ja, das ist das weltweite Vermögen, was wir betreuen, das ist richtig. Und im Endeffekt, ja, sind wir auf der ganzen Welt mit den Schwerpunkten Europa und eben Asien. Asien ist unser zweiter Heimatmarkt. Mhm. Wir haben jetzt keine Niederlassung in den USA, die haben wir vor 15 Jahren fast verkauft. Haben aber dort, um auch unser Aktienresearch abzudecken, Kooperationen, sodass wir eben auch hier da die besten Aktien aus Amerika, sind auch ein großer Schwerpunkt unserer Tätigkeit, weil die viele Wachstumsunternehmen, auf die wir großen Wert legen, die kommen eben aus den Vereinigten Staaten.
So ist es.
Sodass wir da auch ein Standbein haben, aber eben keine Geschäftsstellen. Ja, und Asien, da haben wir vor 15 Jahren mit 30 Mitarbeitern angefangen und heute sind das eben circa 2.000 und zeigt eben auch, dass wir dorthin gehen, wo Vermögen entstehen, gerade in Asien, wo wir sehr hohe Wachstumsraten eben auch sehen in dem Segment, was wir verfolgen.
Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich muss jetzt mal die Mathematik ein bisschen weiter ausführen. Das ist ja ein betrachtliches Vermögen, was da liegt. Wenn ich jetzt als Unternehmer oder also es gibt zwei Arten von Unternehmern, mit denen ich gerne kurz mit dir besprechen würde. Erstmal der allgemeine Mensch da draußen, nicht mal ein Unternehmer, der sagt, ich würde eigentlich gerne eine andere Art der Beratung erleben in Form von einer Privatbank, wer auch immer. Ab wann lohnt es sich, so einen Gedanken nachzugehen? Weil also das Konto bei irgendeinem Online-Dienst kann ja auch Geld verwalten, aber ab wann, was für eine Größenordnung fängt man an, mit so Sachen sich zu beschäftigen?
Ja, eigentlich lohnt es sich immer. Ja,
okay.
Man kann auch eben mit schon geringeren Beträgen ja eben in der Geldanlage operieren, um eine gewisse Diversifikation zu erzielen und dass die Positionen im Depot dann nicht zu klein sind, sollten es schon so circa 500.000 sein. Mhm. Aber auch da sind wir eben im Endeffekt durchlässig und beurteilen den Kunden oder potenziellen Kunden danach, wie denn auch die, die Aussichten sind, dann mit uns zu wachsen.
Genau.
Also dass wir eben auch hier jüngere, ich nenne mal Rechtsanwaltspartner mit aufnehmen, die vielleicht gewisse Mindestgrenzen noch nicht erreichen, aber okay, es sollte sich so in dem Rahmen bewegen, wie ich es gerade gesagt habe.
Das hast du mir gerade das letzte Stichwort so in meinen Auftrieb hier mitgenommen. Jüngere Kunden, also wenn ich mir vorstelle, Menschen mit viel Vermögen, und wie du auch vorher gesagt hast, wir haben ja, du hast gesagt, es gibt sehr viele Unternehmer, die schon das Unternehmen verkauft haben. Deswegen würde ich davon ausgehen, die sind etwa so alt wie ich, also irgendwo so eher Richtung 60 als 40. Wieso ist es denn interessant oder ab wann ist es denn interessant für junge Startups und andere jüngere Menschen, die an viel Geld herangekommen ist? Warum ist es dann besonders interessant, sich an so ein Haus wie Julius Baer sich so wenden? Also was macht ihr denn? Was macht euch besonders, um den attraktiv als Gesprächspartner dastehen zu können?
Ja, also das ist auch wieder die Richtung Asien aus meiner Sicht, was bei vielen anderen Privatbanken eher ein Gesprächsthema ist, aber dann auch nicht sich in den Portfolios wiederfindet, nach meiner Wahrnehmung, dass wir eben das in unseren Anlageprozess integrieren und auch jetzt Asien und China als Kern-Asset-Klasse definiert haben, schon vor einigen Jahren. Mhm. Und dazu haben wir im Haus ein sogenanntes Next Generation Research, wo man sich mit Zukunftstrends beschäftigt. Und das ist für eine Privatbank ziemlich einzigartig, dass wir uns eben das leisten, hier das Research sehr vorwärtsgerichtet zu betreiben. Die Kollegen waren zunächst eingestellt worden vor einigen Jahren, gar nicht um Anlageideen zu generieren, sondern um mit uns zu diskutieren, ob wir dort in den Zukunftstrends, ob wir auf der richtigen Spur sind. Später würden sich dann vielleicht Anlagechancen daraus ergeben. Ja. Und das ist bei uns sicherlich eine Besonderheit. Und davon haben wir in der Vergangenheit schon sehr profitiert, weil, wie du sagst, die meisten Kunden, die ein Unternehmen teilweise oder ganz verkauft haben, sind in dem Altersbereich, den du vorhin genannt hast. Und ja, wir haben aber auch auf der anderen Seite immer mehr Kunden und Interessenten, die relativ jung zu Vermögen kommen, ob das nun durch Erbengeneration oder Unternehmertätigkeit ist.
Genau.
Startup ist ein Wort und die haben teilweise andere Ansprüche an eine Geldanlage als die Generation vorher.
Genau.
Und das ist damit gemeint, dass nach unserem sogenannten säkulären Ausblick, den wir einmal im Jahr machen, denken wir, dass in 5 bis 10 Jahren die Investmentwelt anders aussehen wird. Wir haben jetzt von den 10 weltweit größten Unternehmen sind 9 aus Amerika.
Mhm.
Ja, und wir denken, dass das in 5 bis 10 Jahren deutlich anders aussieht und dass das durchmischt wird eben von asiatischen Unternehmen, die dann groß werden. Und dazu, um diese Trends eben aufzuspüren, braucht man das entsprechende Research. Und da haben wir den Grundstein für gelegt, dass wir dann auch da eben hier mit Anlagelösungen dabei sein können.
Lutz, du weißt gar nicht, wie sehr du mich gerade gerettet hast, jetzt auf das Ziel gerade, weil das Thema, was wir eigentlich ursprünglich auch angekündigt haben, eben das ganze große Thema Resilienz, ist es jetzt irgendwie durch diese spannende Unterhaltung jetzt ein bisschen rausgeglitten. Und du hast es gerade wieder für mich angefangen. Das finde ich herrlich, weil das ist ja gerade eben das, was man braucht, auch für die Anlagestrategie. Tatsächlich dann auch eben dann Menschen auf die andere Seite vom Tisch, die dann sich wirklich darüber Gedanken machen, was passiert denn jetzt nicht morgen, sondern dann danach und dann danach, weil so kurzfristig, glaube ich, wird kein Mensch mit ein bisschen Geld aufs Konto irgendwie denken wollen und es ist extrem wichtig, dann auch irgendjemand, der sich auf die Augenhöhe dann einlässt und auch da mitsprechen können. Jetzt stelle ich für mich fest, dass jetzt fängt es gerade mal richtig interessant zu werden. Das heißt auch, dass mein intuitives Gefühl und die Adeline auch so freundlich war, mir die Uhr gezeigt zu haben vor ein paar Minuten. Das heißt, wir sind nicht nur ein bisschen, sondern jämmerlich über unsere 9 Minuten 59 Sekunden. Das sind gute Rendite auf das Gespräch. Wir haben viel mehr bekommen, als wir eigentlich vorgesehen haben. Das Gespräch kann abendfüllend werden. Ich würde es gerne weiterführen. Das kann ja auch sein, dass wir eine Gelegenheit uns suchen, um so ein extended Gespräch, so was da draußen passiert im Geldmarkt und so weiter, in nächste Zukunft uns mal aussuchen werden. Ich würde euch alle da draußen auf jeden Fall mal empfehlen, euch das Thema Privatbanken anzuschauen, vertretungsweise natürlich. In diesem Fall finde ich Julius Baer schon ziemlich interessant. Auch die Kollegen hier in Stuttgart haben mich so davon überzeugt, dass es auf jeden Fall mal eine sehr professionelle Truppe ist. Lutz Welke hat sich jetzt extra von Frankfurt herbewegt heute. Das finde ich auch als ein extrem großes Commitment, nicht nur gegenüber diesem Audio-Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Möchtest du noch irgendwie eine Empfehlung an unsere Mithörer da draußen geben, bevor wir dich wieder nach Frankfurt zurückschicken?
Ja, erstmal nochmal vielen Dank auch für die Möglichkeit, für den Austausch. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht und ja, die 10 Minuten, die sind verflogen. Ja, ich denke, wir haben noch viel zu besprechen und vielleicht macht das ja die Zuhörer auch ein bisschen neugierig auf vielleicht eine Fortsetzung.
Ja, also das ist auch die Einladung an euch. Also wenn die zwei Standardeinladungen, die immer dastehen. Also wir sind natürlich immer sehr hellhörig und erhalten auch viele sehr spannende Hinweise und auch Fragen. Also wenn ihr sagt, das ist ein Thema, das wir noch mal ein bisschen mehr hören möchten in die eine oder andere Richtung, was der ganze Bankenwelt angeht oder auch Privatbanken, was man damit anfangen können und so weiter. Wir würden sehr gerne eine Extended Version von dieses Gespräch auflegen. Und genau die zweite Einladung wäre dann auch, wenn ihr sagt, da draußen, wir haben auch ein spannendes Thema, das wir gerne in diesem Audio-Podcast mit die Welt teilen möchten, dann seid ihr hiermit nochmals herzlich eingeladen, euch zu melden. Nochmal herzlichen Dank, Lutz, für deine Zeit. Alles, was ihr braucht, um weiterzukommen nach dieses Gespräch, könnt ihr natürlich unten drunter und auf unserer Webseite in Form von einem Bild, dass ihr auch wisst, wie Lutz Welke aussieht und so weiter. Das wird gleich aufgenommen als alles ganz frische Ware für heute. Herzlichen Dank und schon wieder Entschuldigung, dass das ein bisschen überzogen wurde, aber das war einfach so interessant. Euch eine gute Zeit. Vielen Dank. Bis bald.